Ach, du weißt, in Actionfilmen ist das auch immer so, dass die aus dem Flugzeug fallen und dann merken, dass sie keinen Fallschirm haben. Und dann springt aber James Bond hinterher und holt dich ein und dann fängt er dich und macht seinen Fallschirm auf. Und so ist das mit Abort Signal dann auch gewesen.
Ich finde super, wie alle Vergleiche, die du ziehst, so Sachen sind, wo ich sagen würde, ja, okay, Tom Cruise macht das für seinen nächsten Film so als Stunt, weil er halt irgendwie nicht alle Tassen im Schrank hat. Aber wenn ich einfach so hier stinknormaler Webentwickler bin, würde ich vielleicht einfach meine Aufgabe erledigen wollen.
Okay, schnallt euch an, es wird krass.
Haha, yes! Ah!
Jawohl, Peter, das ist doch für dich genau das Richtige.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von wahren Podcast-Fans wie euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung geben könntet. Auf den einschlägigen Podcast-Portalen wie Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns gerne ein paar Sternchen hinterlassen, damit das, was wir hier machen, von mehr Menschen gefunden und gehört werden kann. Danke für eure Unterstützung und danke für eure Sternchen.
Revision 622. Wir sind heute zu dritt und wir hätten aus dem Team den Hans.
Hallo.
Den Peter.
Moin, moin.
Ich bin der Shep und heute möchten wir mal wieder eine Runde Glücksrad spielen, nachdem wir das schon wieder länger nicht mehr gemacht haben.
Jawohl.
Wird da mal wieder Zeit.
So sieht's doch aus.
Genau, und für alle, die das noch nicht kennen, wenn man auf workingdraft.de/Glücksrad geht, dann ist da eine Art Zufallsgenerator und der bedient sich aus den MDN-Daten und fischt für uns irgendwelche HTML-Elemente oder CSS oder Web-APIs und ich glaube, ich habe auch mittlerweile JavaScript drin.
Yay.
Also JavaScript-Syntaxe, weil die hatten wir irgendwie nie drin. Das hatte ich irgendwie letztes Mal gedacht, packe ich mal rein.
Cool.
Genau, der fischt uns da irgendwas raus und dann versuchen wir alles darüber auf den Tisch zu kippen aus unseren Hirnen, was uns dazu einfällt. Und weil wir das schon ein paar Mal gespielt haben, könnte es sein, dass wir auch Dinge erwürfeln, die wir schon mal hatten. Dann werden wir einfach nochmal würfeln.
Dann skippen wir. Und wichtig ist ja, glaube ich, wenn auch ihr als Hörerinnen und Hörer irgendwie dann diese Eigenschaft oder ähnliches kennt und da eine coole Anekdote zu habt oder vielleicht noch mehr wisst als wir, was manchmal gar nicht so unwahrscheinlich ist, dann teilt das doch gerne mal mit uns, weil dann lernen wir auch was Neues und vielleicht können wir es dann bei der nächsten Revision hier rezitieren.
Genau, und ihr könnt auch mit uns Glücksrad spielen. Also wenn ihr möchtet, ladet euch einfach selbst zu uns an. Dann spielen wir das.
Genau, auch mega cool. Hatten wir auch vor kurzem eine Sendung, glaube ich.
Ja. Sollen wir starten? Und wer möchte
drücken? Gern.
Hans, willst du loslegen?
Ich kann sehr gerne drücken. Ich drücke jetzt den Button Zufallsgenerator aktivieren und wir haben die Break-Inside-Property aus der CSS-Spezifikation. Also Break-Inside ist eine Eigenschaft. Mischen?
Das ist ja, Peter. Mit irgendwie so Page Media Print Style Sheet. Machen wir einen Seitenumbruch in diesem oder jenem Element und warum funktioniert das bitte schön nicht? Das ist so meine Erinnerung daran.
Ja, genau. Also genau so Page Media, beziehungsweise ich glaube, dass das läuft ja alles irgendwie unter dem Oberbegriff Fragmented Media, also theoretisch ist ja sowas wie Multicolumn auch, fällt da ja auch rein. Also es geht ja immer um irgendwelche Layout-Konstellationen, wo es quasi eine Unterbrechung gibt und dann wird das irgendwo anders fortgesetzt. Und das können Spalten sein, das können Seiten sein. Das waren früher mal CSS-Regions. Theoretisch kann man dieser CSS-Property sagen, wenn dieses Element an sozusagen die Grenzregion fällt von so einem fragmentierten Layout-Block, dann bitte zerreiße es nicht in der Mitte, sondern versuche das eben möglichst zu verhindern. Also es kann trotzdem passieren, aber man kann eben dann sagen, avoid. Und das kann man dann auch nochmal spezifizieren, ob das jetzt nur bei Page Break zu avoiden ist oder bei Column Break oder wie auch immer.
Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen Absatz hat und man will auf jeden Fall, dass dieser Absatz mit der Überschrift zusammenhängt, dann könnte man jetzt spezifizieren, dass zwischen diesen beiden Elementen halt nicht gebrochen werden soll oder in einem darüberliegenden Element. Das wird dann auf die nächste Column geschoben. Dann entsteht halt in der Column da vorne ein Whitespace oder so.
Genau, also du müsstest die auf jeden Fall aber dann in einem Element gruppieren, damit das nicht passiert.
Mein innerer Troll findet es ja sehr schade, dass es beim Break Inside nur Void und seine Varianten gibt, aber halt nicht so ein Mechanismus, um zu sagen, ja, immer bitteschön, weil bei Break Before und Break After den Kollegen kann man ja sagen, ja, immer Umbruch oder halt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das war's, ne? Da gibt's auch nur Void und ja, so Sachen wie Page und was nicht alles. Ja, das ist alles in der Theorie sehr, sehr sophisticated. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt probiert habe, wirklich einen schönen Print-Style-Sheet zu machen.
Naja, aber vielleicht hast du, also ich denke so, wenn du Multicolumn benutzt, also ich halte Multicolumn ja eh für völlig underrated. Also ich finde, das ist ein cooles Layout-Modul, das auch nochmal richtig gut geworden ist seit Chrome. Also Chrome hatte da irgendwie auch immer viele Bugs, aber die haben ja dann ihre Rendering NG, also Next Generation Rendering Engine gebaut und die hat dann mit vielen Bugs aufgeräumt. Und seitdem ist Multicolumn halt richtig, richtig gut. Und da brauchst du das schon mal. Also da kann es schon mal passieren, dass dir irgendwelche Dinge in der Mitte zerreißen, wo du das vielleicht auch nicht so gerne möchtest.
Aber dann mach doch mal den Case Pro Multicolumn Layout, weil wann brauche ich das, wenn ich nicht gerade irgendwie eine Zeitungsseite baue, also in Printzeitung?
Naja, du kannst ja sowas machen wie, also das, was jetzt hier gerade stark diskutiert wird, also warum auch immer, aber so Masonry Layout kannst du halt super damit machen.
Okay.
Also ja. Gerade wenn du so Bildergalerien hast, und wenn du da vielleicht dann irgendwelche Bildunterschriften oder Credits hast, also dann willst du ja auch nicht, dass die wegbreaken in die nächste Column. Genau. Also du kannst halt manche Layouts nur mit Multicolumn hinbekommen, die du halt einfach mit Grid zum Beispiel nicht hinbekommst. Also ich denke, es ist nicht so mächtig wie Flex und Grid, aber es ist halt trotzdem noch ein cooler dritter Baustein.
Aber nochmal, was ist denn das für ein Layout, das ich mit Grid nicht hinbekomme? Weil so Masonry-like, wenn halt auch nicht besonders flexibel, bekomme ich da ja auch hin, weil ich mir halt eben mein Grid mache und ich kann ja meine Elemente alle so aufspannen und sagen, du gehst nach da, du gehst nach dort und so weiter.
Naja, aber das funktioniert ja dann nicht mehr, wenn du jetzt zum Beispiel Bilder einkippst, die alle unterschiedliche Seitenverhältnisse haben.
Ja, und vor allen Dingen halt nicht vorhersehbare Seitenverhältnisse, wenn ich jetzt also irgendwie mit Random Content rechnen muss. Das ist sozusagen dann der Case für Multicolumn Layout.
Genau, ja. Auch wenn du jetzt zum Beispiel ein vertikales Display Flex hast, dann wrappt das ja nicht automatisch. Also du musst es dann in der Höhe begrenzen und das ist wiederum auch blöd, weil, also außer du möchtest, dass das quasi immer weiter in der Horizontalen wächst, aber im Grunde möchtest du ja nicht. Du willst vielleicht irgendwie 3 gleich lange Spalten haben, aber du müsstest dann vorher wissen, wie hoch die sind. Und nur dann könntest du das mit Flex umsetzen. Genau. Ich hatte mal irgendwann, da müsste ich jetzt mal suchen, ich weiß nicht, ob ich das finde, der Bastian Ahlgeier, der wollte mal was, ein bestimmtes Layout-Verhalten haben für das Panel von Kirby und hatte dann, ich glaube, auf Twitter war das gefragt, der hat sich aber leider schon gelöscht, deswegen weiß ich gar nicht, ob man das hier überhaupt noch mal finden kann. Da hatte ich, also es ging halt auch mit Multicolumn und mit anderen Dingen nicht. Ah ja, doch, hier. Gefunden. Genau, jetzt ist natürlich nur seine Frage nicht da. Aber ich habe einen CodePen gepostet und vielleicht erschließt sich das daraus. Ich glaube, da ging es darum, dass, was war das denn? Ich öffne den mal. Genau, es waren 6 Elemente in 3 Spalten und die sollen immer paarweise dann sich umlayouten und nicht einzeln, wenn sie zu viel werden. Und das ging halt nur mit Multicolumn.
Ah, okay, verstehe. Okay. Das ist nicht schlecht, das verlinken wir mal für diejenigen unter uns, die das noch mal brauchen eines Tages. Sehr interessant. Okay, bin überzeugt.
Genau, und der Browser-Support ist ja relativ gut. mittlerweile hier von Break Inside. Also, weil früher war das ja so, wie du sagst, also konnte man, wurde halt nicht unterstützt von den Browsern.
Ja, Browser Support gut, ja, doch. Avoid Page können halt Firefox und Safari nicht. Nee, nur Safari kann das nicht. Ja, dann.
Genau, aber Avoid können sie schon. Das heißt, du kannst es jetzt nur nicht eingrenzen auf nur bei Page avoiden. Aber wenn es, wenn es dir reicht, dass du generell Avoid nutzen kannst, dann ist das ja auch schon mal was.
Ja, oder halt eben Avoid Color. Das geht ja offenbar.
Naja, ja, stimmt.
Okay, nicht schlecht. Break Inside. Unterschätzt, aber wertvoll.
Willst du das nächste drücken?
Ja, oh, mache ich doch gerne. Achtung, Achtung, ich aktiviere den Zufallszahlengenerator. Bitte zurücktreten. Huiuiui.
Worum handelt es sich, Peter? Erzähl uns mal.
Paint Order, Attribut für SVG-Elemente, wo man angeben kann, in welcher Reihenfolge gewisse Dinge gemalt werden. Also sowas wie, keine Ahnung, du hast irgendwie eine Füllung für das Element festgelegt, Hintergrund wird grün und dann kannst du das noch umranden und die Frage ist halt, soll die Umrandung unter dieser Füllung liegen oder auf der Füllung zum Beispiel, und das kann man damit regulieren.
So, und an die Hörerinnen und Hörer mal eben alle Hände hoch, die das schon mal benutzt haben. Mal melden kurz.
Okay, ich sehe zwei, die melden sich aber mit jeweils beiden Händen, weil SVG halt so ein Thema ist.
Der Adam Argyle, der hatte letztens ein schönes Beispiel, wo man das möchte. Ich suche mal, genau hier, auch auf Twitter. Also wenn du Text hast mit Umrandung, der überlappt sich auch leicht, weil du quasi so ein, weil du sowas gemacht hast wie Letterspacing und das auf negative Werte gesetzt hast, dann, also dann überlappen sich die Buchstaben und dann ist es cool, wenn du erst die Outline hast und dann die Füllung. Und den Link werfe ich euch hier rein.
Ja, das ist natürlich cool, aber dann hast du natürlich SVG und Text an dem Backen. Und das ist ja für sich genommen schon nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig.
Nee, das stimmt. Wobei es ja so ist, dass viele von den Sachen kannst du ja auch außerhalb von SVG benutzen. Deswegen ist die Frage, also nicht alles, aber vieles. Und ich weiß nicht, wie das hiermit ist, ob das vielleicht sogar auch geht. Du musst mal den CodePen hier öffnen.
Also der Beschreibung nach scheint mir das recht SVG-spezifisch zu sein.
Ja, der genau. Beschreibung nach auf jeden Fall.
Ja, weil du als Values ja so Sachen angeben kannst wie Fillstroke und Markers. Und das sind ja tatsächlich SVG-spezifische Konstrukte, die du auch per CSS definieren kannst, aber die existieren nicht außerhalb von SVG.
Ja. Wobei es gibt ja WebKit Text Stroke. Das kannst du ja machen. Das gibt's. Und das wird, glaube ich, auch von den anderen Browsern unterstützt.
Aber das wird dann nicht hiervon mitgesteuert, würde ich annehmen. Da sehe ich jedenfalls nichts von. Warte mal.
Müsste man mal ausprobieren.
Spezifikation.
In der Meantime kann ich ja mal sagen, zum Thema Browser Compatibility ist es natürlich herrlich, weil eigentlich bis auf die Mobile Browser ist man da sehr gut aufgestellt. Mobile Browser heißt in dem Fall Safari für iOS, unterstützt das Ganze nicht. Opera Android nicht und die WebView in Android auch nicht. Also gerade das Safari for iOS ist wahrscheinlich bei vielen dann sozusagen der Killer an der Stelle.
Ja. Ich meine, und natürlich SVG selber ist halt arg unpraktisch in vielerlei Hinsicht, ne? Also es wäre ja ganz praktisch, wenn man sozusagen die Fähigkeiten von SVG, die SVG im Browser hat, außerhalb vom Browser gebrauchen könnte. Inhalt irgendeinem Feld, Wald und Wiesen Bildbetrachtungsprogramm. Aber das ist tatsächlich teilweise ziemlich erschreckend, was die normalen halt Bilddarstellungsdinger auf den gängigen Betriebssystemen in Sachen SVG-Support so zu bieten haben. Das ist generell ziemlich gruselig. Also immer wenn ich halt.
Du meinst sowas wie Preview oder so auf Mac jetzt zum Beispiel oder irgendein anderes Bildbetrachtungsprogramm.
Genau, oder was immer ich hier auf meinem Linux habe, was halt eben so mit installiert ist bei der Standard-Dings, wo ich halt irgendwie auf JPEG doppelt draufklicken kann, dann geht das halt in so einem Ding auf und dann kann ich es mir angucken und irgendwie rotieren und halt so basale Bearbeitungsschritte machen. Ne? Mhm. Oder halt eben mir auch nur angucken, je nachdem, was für eine Geschmacksrichtung man da hat. Also halt, ne, die vorinstallierten Dinger, um die sich halt eben keiner kümmert, weil die sind halt eben einfach da.
Mhm.
So. Und die, das ist halt generell alles recht, recht grauslich.
Also wir merken aber auch da, eigentlich ist es nicht so unser Nummer 1 Anwendungsfall.
Ich würd nur generell einfach sagen, wer irgendwie sich denkt, ich will eine Grafik malen und oh, ich mach's mit SVG, ist halt öfter mal so ein Fall von, dann hast du zwei Probleme an der Backe, wo du vorher nur eins hattest. Was man halt wirklich sehr gut machen kann, ist, man nimmt einfach einen Browser und lässt den halt eben mit einer Kombination aus halt SVG und allem anderen, was der Browser so kann, an CSS und sonstigen Geschichten, ein Bild bauen. Und dann nimmt man halt eben das, weil das kann man auch skalierbar machen, wenn man will. Das existiert dann nur im Browser, aber das hätte das SVG auch getan. Oder man skriptet sich mit Puppeteer dann so ein Ding, was einen Screenshot macht, dann hat das halt eine Rastergrafik, eine sehr schöne. Das geht eigentlich sehr gut. Also zum Malen ist CSS und Diffs auch ganz gut geeignet. Da kann man SVG mit drin benutzen, wenn man halt mal einen Pfad braucht oder so. Aber das sollte sich meines Erachtens nicht immer alles um SVG drehen. Dafür ist das zu seltsam. Für viele Aufgaben. Ah, WebKit Text Stroke hieß es. Ich habe gerade schon gegoogelt und nicht gefunden, wie es heißt.
Genau, das wird von den anderen Browsern auch unterstützt. Die haben ja vieles sozusagen, also viele eigene WebKit-Sachen unterstützen die dann ja mit WebKit-Prefix, weil irgendwann war es ja so, dass die Leute einfach keinen Mods davor gemacht haben und es war immer WebKit und die Browser konnten es zwar, aber niemand hat es mit den entsprechenden Vendor-Prefixen dann genutzt und darum haben die gesagt, ach komm, wir unterstützen einfach jetzt auch WebKit. Und wenn ihr hier in die Examples geht von der Paint-Order-Geschichte, dann kommt erst diese SVG-Geschichte und dann, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, dann seht ihr, dass die auch eben das Gleiche machen mit WebKit Text Stroke. Also auch da geht das.
Ja. Oh, wie ist schön. Die Spezifikation, wo dieses WebKit Text Stroke festgehalten ist, ist auch halt so ein Spezifikationsdokument. Das Kompatibilitätsspezifikationsdokument. Und alle Punkte da drin fangen mit Strich WebKit an. Super. Nee, auch nochmal irgendwie so hier Event Händler auf dem Window Objekt on Orientation Change. Aha. Okay. Interessant. Interessant, aber das meiste sind WebKit CSS Geschichten. Sehr schön. Sachen gibt's.
Soll ich drücken?
Ich wollte es gerade sagen, Shep, befreie uns aus den Klauen von CSS. Mach mal irgendwie was so für richtige Entwicklung.
Wir haben aber ja eigentlich, ja, SVG, wir haben ja auch gesagt, also ab Folge 600 wollen wir ja der SVG-Podcast werden, deswegen, das war ja Pflicht.
Ne? Hoffen wir, dass jetzt noch eine Eigenschaft von SVG um die Ecke kommt, sonst wären wir auch bitter enttäuscht, glaube ich. Ja.
Da müssen wir zumachen.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, bitte.
Oh. Oh. Ich habe es geschafft.
Herrlich.
Genau, aber das,
wie geht's weiter?
Es liest sich sehr langweilig. Es geht um das On-Unload-Attribut. Also für in SVG allerdings. Und tatsächlich hat MDN auch da nicht mal eine Seite dafür. Genau. Ja, vielleicht drücke ich noch mal, oder? Also,
ja.
Unload.
Ja, funktioniert
also wir könnten
ja
das höchstens als Aufhänger nehmen, um uns über Unload auszulassen. Generell, das könnten wir tun.
Also nicht im SVG-Space, sondern halt grundsätzlich auf Unload, auf Document.
Genau.
Oder auf Windows.
Window ist das, ja. Hast du recht.
Mhm. Wobei, dann wäre es ja gar kein Attribut mehr. Also ich will jetzt gerade mal wirklich wissen, ob das ein Content-Attribut On-Unload gibt auf dem SVG. Weil das normale Unload-Event ist ja tatsächlich auf dem Window und das Window ist ja kein HTML-Element, also kann ich da kein Content-Attribut mit HTML draufschreiben. Also muss das hier ja schon irgendwas Spezielles sein. Warte mal. SVG On-Unload. Dinge, die noch niemals jemand gegoogelt hat. Super. Brandneue Erkenntnisse hier. Nee, On-Unload muss ich auch googeln, nicht on Onload. Meine Güte, diese Namensfindung auch, ne? Tü-tü-tü. Object Tag, Cookie Banner, geh weg.
So. Ah ja, guck mal hier. In addition to the window interface, the Event Handler Property on Unload is also available on the following targets: HTML Body Element, HTML Frameset Element, SVG, SVG Element. Also kannst du es sogar an den Body dran kleben, ja, und dann delegiert er das wahrscheinlich sozusagen so ein bisschen, also nach Window hoch, oder?
Hat ja den gleichen Effekt, ist ja genauso, wie wenn du dem Body eine Hintergrundfarbe gibst und du hast keinen Content in der Seite, ist der Body ja irgendwie 4 Pixel hoch und trotzdem ist die ganze Seite mit der Hintergrundfarbe versehen. Also da passieren ja eh seltsame Sachen an der Grenzschicht.
Jetzt sprechen wir aber doch mal über Unload. Grundsätzlich ist das Thema ja sehr prekär, sage ich mal. Also zum einen ist es deprecated und zum anderen werden Developer dazu angehalten, das Unload-Event nicht zu benutzen. Ich glaube, wir kennen es alle. Man möchte gern verhindern, dass man die Seite schließt und oder dass der Benutzer irgendwas verliert, was man vielleicht gerade reingehackt hat oder die Benutzerin. Und man hat vergessen, dass man da gerade was macht oder im Hintergrund läuft noch ein asynchroner Request oder so. Und man möchte die Benutzer einfach warnen, hey, vielleicht wartest du noch eine Sekunde. Und dafür benutzt man ja meistens das Unload-Event.
Genau, wobei ich nicht weiß, also ich habe dafür traditionell immer das Before-Unload-Event genommen, wo du ja quasi ein Prevent-Default oder ein False-Return kannst oder sowas. Ja genau, ich glaube, wenn du ein False-Returns, dann cancelst du das Unloaden, ja.
Ja, oder bei Prevent-Default auch, ist beides das Gleiche.
Ja, genau. Und ich vermute mal, also ich habe das Unload eben dann, irgendwie habe ich das nie benutzt, ich habe immer Before Unload genommen. Ich vermute mal, bei Unload ist es dann zu spät. Also da kann man das wahrscheinlich gar nicht mehr. Und aber ich nehme an, dass man das Event vielleicht nutzen wollte, um noch schnell Daten irgendwie wegzuspeichern oder sowas. Das, was aber natürlich auch nicht klappt. Außer man benutzt die Beacon API. Das ist ja so eine Art kleines Geschwisterchen von Fetch, das nur Postdaten verschicken kann. Und ich glaube auch nur relativ einfach gestrickte und auch nur in einer gewissen Maximalgröße, aber da kann man sozusagen doch Daten abfeuern und die finden ihren Weg ins Ziel, auch wenn der Browser geschlossen wird. Also, aber dennoch, genau, sagt man mittlerweile, dass man diese beiden Events lieber nicht mehr benutzt, weil es gibt Szenarien, speziell auf mobilen Geräten, wo die gar nicht die Gelegenheit haben, dieses Event zu feuern, weil man zum Beispiel so ein Task-Switching durchführt. Und dann schließt man die Seite zwar nicht, aber wenn man dann in seinem Task-Overview den Browser schließt oder so, dann ist der ja nicht aktiv. Das ist ja im Grunde nur so ein eingefrorener Screenshot von dem Browser und der kann dann nicht irgendwie noch schnell zum Leben erwachen und diese Unload-Event oder Before-Unload feuern.
Das heißt aber in der Regel, also jetzt mal für Desktop-Browser gesprochen oder sag ich mal, wenn die Seite über wirklich, ich möchte dieses Tab schließen, geschlossen werden würde, könnte man weiterhin Before-Unload verwenden, weil das ist nicht deprecated und wird von Browsern unterstützt, soweit ich das verstehe. Aber es wird halt davon abgeraten aus dem genannten Grund.
Genau, aus dem Grund. Und was auch ein Problem ist, es gibt, also in anderen Browsern gibt es das schon länger, also in Firefox und Safari, die haben so einen Back-Forward-Cache, wo die den State einer Seite einfrieren und den erhalten, wenn du weiter navigierst. Und wenn du dann den Back-Button drückst, dann ist die sofort da, in dem gleichen State, in dem du sie verlassen hast. Also da wird dann nicht nochmal neu geparst und alles. Und Chrome hat das jetzt nach langer Zeit auch nachgerüstet, vor einem halben Jahr oder Jahr. Vielleicht ist eher ein Jahr her, glaube ich. Aber es gibt eben so bestimmte Dinge, die dürfen auf so einer Seite nicht stattfinden, damit das funktioniert. Und das ist unter anderem eben die Verwendung dieser Event-Händler.
Das heißt, jeder, der den hat, auf der Seite da, ist es dann halt, hat man halt Pech gehabt und dann wird es halt nicht so gecached, sondern wird komplett einmal geparst.
Genau, und das kann man auch in den DevTools, ich überlege, glaube ich, in dem Application-Tab, da kann man das auch debuggen. Also ob der Backforward-Cache, der BF-Cache, ob der eben sagt so, hey, cool, die Seite, die mit der kann ich arbeiten, oder oh nee, die hat das und das Problem, deswegen kann ich hier nicht arbeiten.
Hm, sehr cool. Ja, das ist gut zu wissen, ne, wie man sowas auch mal debuggen kann.
Ja. Generell würde ich aber auch herausstellen wollen, dass so die Idee hinter Unload halt auch eine, sagen wir mal, etwas, glaube ich, archaische ist. Das ist ja so wie früher die Frage, wie oft am Tag gehen Sie online? Ne? Also was der Shep da ja beschrieben hat mit den mobilen Browsern, man macht ja selten den Tab zu. Bei den meisten Tab-Messies ist es da ja gerade auf Mobile so, dass der halt einfach irgendwann, also de facto halt eingefroren wird, weil einfach ihn niemand mehr aufruft. Aber er ist ja niemals dann wirklich geschlossen worden. Aber er hat sich halt faktisch aus der Realität entfernt. Das heißt, irgendwie zu sagen, das Unload, das, wenn es feuert oder bevor Unload, wenn es feuert, kann man sich halt nicht darauf verlassen, dass sozusagen, dass dann wirklich alle Instanzen von Nutzer oder Nutzerin verwendet das Ding nicht mehr, dass das eingefangen wird. Das ist, glaube ich, halt echt vorbei.
Aber auf der anderen Seite zum Beispiel, wo ich das öfter mal bekomme, ist bei sowas wie beispielsweise Gmail oder so, wenn ich das Interface halt online verwende und dann, also was eigentlich mein Standard-Use-Case ist, und dann refresh ich irgendwie oder navigiere aus Versehen weg, aus welchen Gründen auch immer, und bin aber gerade in einem Draft, der irgendwie noch nicht gespeichert ist, dann bekomme ich da mal eine Fehlermeldung oder gesagt, hey, willst du das wirklich tun? Ach so, ja, danke, ist ja super nett.
Ja,
ich natürlich nicht.
Aber das ist halt auch wirklich ein UI, das benutzt du im Desktop-Modus. Also, und das wissen die auch, die das gebaut haben, dass das niemand in einem Szenario verwendet, wo dieses de facto schließen durch Vergessen passieren kann.
Ja, genau. Und da wäre es aber wahrscheinlich auch kein Problem, weil die meisten Use Cases bei sowas, also beziehungsweise der Use Case, du hast irgendwas dann nicht automatisiert gespeichert, also es besteht gerade noch die Verbindung zwischen deinem Client und dem Server und es dauert halt ausnahmsweise mal 3 Sekunden oder so. Das passiert halt, also passiert beim Mobile ja dann auch nicht, wenn das dann in diesen gefrorenen Status irgendwann kommt, das Tab, weil dann synkt es ja im Hintergrund weiter, weil der Browser halt offen ist und die 3 Sekunden sind irgendwann um, also musst du gar nicht mehr dem Benutzer, der Benutzerin sagen, hier ist was irgendwie, was sich noch nicht gesynkt hat, weil es halt de facto nicht passiert.
Ja, ich meine, dafür hast du andere, sagen wir mal, Umstände des Schließens, die nicht antizipiert werden können, wie hupsi, Batterie ist leer.
True. Also, und da kann man auch keinen On-Before-Unload mehr feuern, sage ich mal.
Ich glaube nicht, die Batterie sagt dem Chrome Bescheid so, jetzt ist Sense. Oder, ich meine, wahrscheinlich macht es das irgendwie bei den schlaueren Dingen, die sich dann ja automatisch runterfahren, und hast du nicht gesehen. Aber ich will nur sagen, irgendwie so, dieses Schließen ist, glaube ich, ein komplizierterer Prozess, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, als man so im ersten Moment meinen möge.
Alright.
Also, was man benutzen soll, ist halt das Page-Hide-Event idealerweise. Das hat nichts mit der Sichtbarkeit zu tun, also eigentlich ist es auch falsch benannt. Das ist aber auch ein Event in diesem Page-Lifecycle, wo quasi die alte Darstellung die Darstellung der Seite, der bisherigen Seite weggenommen wird. Und das kann aber dann, die kann dann immer noch in einem Backforward-Cache liegen, aber ist ja dann eben nicht mehr zu sehen. Und das Event ist dann besser geeignet heutzutage als die Unload- und Before-Unload-Events.
Okay, dann neues SVG-Thema.
Jetzt ist der Hans wieder dran.
Ich bin wieder dran und ich drücke mal auf den Knopf und es kommt mal kein SVG-Thema raus, sondern es kommt MIDI Access dabei rum. So, the MIDI Access Interface of the Web MIDI API provides methods for listening MIDI input and output devices and obtaining access to those devices. Fehlt da nicht ein Wort? Müsste doch da eigentlich noch irgendwo rein.
Das fehlt nicht, weil es geht um das nur das Auflisten.
Listing. Aha. Oh. Nicht Listening. Ich habe mich einfach verlesen. Ja, ideal. Also man kann einfach sich MIDI-Geräte anzeigen lassen. Also was hast du eigentlich für einen Zugriff auf welche MIDI-Geräte in deinem Browser gerade? Also, keine Ahnung, wenn du da jetzt 3 Devices connected hast, wie irgendwelche Keyboards oder zählen theoretisch auch Mikrofone dazu?
Mikrofone nicht, aber naja, traditionell auch waren ja Joysticks auch über die MIDI-Schnittstelle verbunden. Ich weiß aber gar nicht, also heutzutage hat man ja keine MIDI-Schnittstelle mehr. Ich weiß nicht, ob die dann emuliert wird oder sowas unten drunter. Aber ich, ja, I don't know.
Naja, aber ich meine, es gibt ja auch die Web-Serial-API. Hast du an deinem Rechner noch irgendwie einen so Oldschool-Serial-Port?
Ja, vielleicht ist es natürlich für so Point-of-Sales-Geschichten, also so, wo du so Hardware hast, die noch auf solche Schnittstellen zurückgreift und du willst dann eben Desktop-like Software schreiben dafür, aber
das ist richtig. Läuft. Also so Industriecomputer haben das ja gerne noch, wenn du die irgendwie an so ein irgendwie echte Hardware anschließen willst. Aber die haben dann doch wiederum in aller Regel kein MIDI-Interface.
Nee, also ich weiß es gar nicht. Weiß nicht. Vielleicht also, wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja, wo man die MIDI-API oder die Web-MIDI-API nutzt heutzutage.
Also so Point-of-Sale-Dinger und so Industriecomputer haben das tatsächlich nicht. Das weiß ich, weil da gibt es einen sehr schönen YouTuber, Cathode Ray Dude, der hat daraus im Prinzip eine Serie gemacht, dass der so Industrie-PCs, die halt irgendwie so 10+ Jahre alt sind, hernimmt und zerlegt und sich diese ganzen absurden Sachen anschaut, die man da so drin findet, wie irgendwie so Serial-Ports, die RJ45-Stecker haben und lauter so Kram, also abgefahrenes Zeug. Und das habe ich mir letztes Mal alles angeschaut und deswegen weiß ich, dass es MIDI-Ports da nicht gibt. Aber alles andere Mögliche verlinken wir mal natürlich.
Aber ja, ansonsten würde mir nur einfallen, dass du wahrscheinlich dir USB-MIDI-Adapter holen kannst und dann kannst du dann wirklich, also als Komponist, Musiker, kannst halt dann dein Keyboard anschließen und steuerst dann mit dem Keyboard deine Audio-App, die du hast und die dann wahrscheinlich im Browser laufen müsste. Also ich weiß nicht, ob das welche das dann sind, aber genau, Unterstützung ist gibt es sogar im Firefox interessanterweise. Ich dachte, das wäre so eine reine Chromium-Geschichte, so wie hier ist serielle Schnittstelle und USB auch. Also dachte ich zumindest nur Chromium wäre.
Also die Frage ist, kann man das irgendwie rausfinden? Wo kriege ich jetzt Hardware her, die das kann? Weil das könnte ja alles Fake News sein, dass die das können. Und niemand hat es hier ausprobiert.
Ja, da müsste man wahrscheinlich Musiker oder VJs fragen. Zum Beispiel den Tim Petruski. Der wäre jetzt wahrscheinlich jemand, den man fragen könnte.
Ah ja, guck, da kriegt man auch tatsächlich allerlei Kabelgedöns für gar nicht mal so teuer bis sehr teuer. Okay, geht eigentlich. Gibt's reichlich. Tatsächlich. Gameport-Schnittstelle. Elektronik-Kompendium. Sehr schön. Ist alles sehr faszinierend. Weiterwürfeln?
Weiterwürfeln, ja. Ich gucke noch ganz schnell aus Interesse, wollte ich gucken, wie das bei Web-USB ist, ob das einen Browser unterstützt. Also ob das der Firefox unterstützt, meine ich. Nee, das macht er
nicht. Ich glaube nicht.
Also,
ich glaube, da sind sie wirklich der Meinung, dass das alles etwas ich meine, es ist ja etwas riskant. Also USB, weiß ich nicht.
Aber es gibt ja auch mittlerweile so diese Anwendungsfälle, wo du eben mit einem Chromium-Browser, kannst du die Firmware flashen über die USB-Schnittstelle. Sowas ist halt, das ist schon ganz cool.
Das ist ganz cool, wenn du das ausgelöst hast es und möchtest.
Ja.
Ne? Wenn du auf OK gedrückt hast, weil da jemand dir gesagt hat, klicke hier, um Facebook zu hacken. Weißt du, da kannst du viel mehr Schaden mit anrichten, als einfach nur deine Account-Details klauen oder so, was du halt früher gemacht hast.
Ja. Das stimmt wohl.
Ja, also schwierig. Schwieriges Thema. Okay, wer soll würfeln? Bin ich mit Würfeln dran?
Ja.
Okay. Würfeln, würfeln, würfeln. Ich würfel und wir kommen an bei der Location API. Brr.
Mhm.
Hat die in letzter Zeit irgendwelche Neuerungen erfahren?
Pff, weiß ich nicht. Sie hat so viele APIs. Also das Einzige, was ich darüber weiß, ist, man kann das Ding direkt to String machen und dann kriegst du die URL der Page raus. Da musst du nicht in den Unterproperties rumbrökeln. Das ist ganz praktisch.
Okay. Aber gut, sonst machst du, ich überlege gerade, also im Grunde kannst du doch, also ich mache immer halt, ach so, das ist hier, okay, das ist das Location Interface. Okay, ich hatte jetzt an window.location gedacht, aber das ist jetzt hier tatsächlich nochmal so eine eigene API, oder? Nee.
Nee, also es handelt sich um das, ja, also das ist halt das Interface, aber Window Location implementiert ja dieses Interface.
Hm, genau, und ich mache aber keinen ToString, weil ich das meistens irgendwo reinstecke, wo ein implizites ToString erforderlich ist und dann funktioniert das.
Ja, quasi, ne? Mhm.
Ja, auf der anderen Seite braucht man wohl ToString auch gar nicht, weil man .href einfach verwenden könnte als Property, oder?
Ja, aber dann kannst du ja den Code lesen. Weißt du, wenn du das einfach in die String-Funktion reinsteckst oder plus leerer String machst, dann weiß keiner, was vor sich geht und du kriegst denselben Effekt erzeugt.
Und ich sehe gerade, es gibt eine Assign-Methode, wo man eine neue URL dann also reinstecken kann und dann lädt der Browser diese Seite und dann denke ich so, hä? Da habe ich immer Window Location gleich, glaube ich, gemacht. Und hab dann
.href oder so.
Ja. Ich glaube nicht mal. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich nicht mal das gemacht. Und also und dann gebe ich halt die neue URL und dann macht er das auch.
Ja.
Und da denke ich mir, wofür brauche ich denn dann Assigned? Assign. Und Replace gibt's auch noch.
Weiß nicht, also vielleicht willst du das haben, weil du das auch in Form von einer Funktion haben willst, aus irgendwelchen Gründen.
Und es gibt hier die Replace Method. The Replace Method replaces the current resource with the one at the provided URL. The difference from the Assign Method is that after using Replace, the current page will not be saved in Session History. Okay.
Also, das ist halt okay. Das gleiche wie hier mit diesem die history Push History API, ne? Und Replace History, genau. Okay. Genau, und wahrscheinlich wollten die das mal als Funktion spezifizieren, weil dieses Zuweisen eines Wertes, also zum Beispiel, wenn du location.href equals und dann eine neue URL hinschreibst, ist halt sehr archaisch und fühlt sich nicht richtig an. Im Vergleich, also für mich zumindest, im Vergleich zu, wenn man halt eine Funktion bedient. Also ich intuitiv hätte ich da eine Funktion erwartet. Genauso wie mit dem Lesen der Location ist vielleicht ToString etwas intuitiver, als wenn man einfach die Property nimmt.
Ja, es ist auf jeden Fall OOP, rein so von der Philosophie her, ne? Dass du irgendwie eine Methode aufrufst, um den internen Zustand von dem Kerl zu verändern, statt dass du da irgendwie implizite Getter, Setter oder Ähnliches auslöst. Also das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, also sonst habe ich nur die Reload-Methode benutzt.
Ja, das ist halt mehr so Infrastruktur, die ist halt da und die funktioniert halt. Das ist relativ langweilig.
Mhm. Ja, aber gut, also das mit dem Replace und Assign und so, das wusste ich auch noch nicht bis heute. Wer weiß, wofür ich das mal gebrauchen kann.
Das weiß ich auch nicht.
Sondern das Replace.
Tja. Aber weißt du, was du ganz gut gebrauchen kannst, Shep?
Ein Druck auf den Knopf.
Genau. Ja? Go, go, go.
Ich drücke. Da, guck, ich habe doch gesagt, wir haben jetzt JavaScript auch drin. Jetzt haben wir auch was von JavaScript. Operators und Destructuring haben wir jetzt hier als ausgewürfeltes Dings.
Yay, sehr gut. Was war das nochmal, was mich letztens aufgeregt hat, was nicht ging? Ich erinnere mich nicht mehr.
Genau so. Also zur kurzen Erklärung, die Structuring, was bedeutet das eigentlich? Wir haben beispielsweise ein Array an Zahlen und wollen beispielsweise den ersten und den zweiten Wert in eine Variable zuweisen und die übrigen Werte in diesem Array an eine dritte Variable mit dem Namen beispielsweise Rest. Dann können wir dem so begegnen, dass wir sagen, erster Wert ist in einem Array geschrieben A, dann Komma B, Komma Punkt, 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 Rest. Und diese drei Punkte und die Zuweisung aller Werte außer dem nullten und dem ersten Wert in diese Rest-Variable, das ist dann das Destructurte. Oder beziehungsweise das Destructuren ist eigentlich dieser komplette Vorgang der Zuweisung in die Variablen. Genau. Habe ich das richtig und verständlich erklärt?
Würde ich so sagen. Ja. Also auf jeden Fall im Prinzip eine syntaktische Umkehr der Array-Syntax, jetzt in dem Beispiel des Array-Destructurings, wo du normalerweise schreiben würdest, da reingeht erst dieses, dann jenes, dann solches, machst du mit Destructuring, daraus kommt erst dieses, dann jenes, dann solches und der Rest wandert halt eben in den Rest-Container. Genau.
Ich frage mich gerade, könnte man denn A und B befüllen, ohne dass man den Rest in Rest reinsteckt? Also, klar. Wenn jetzt, das geht, ja. Also das ist komplett A, optional. Komma B, dann Array oder eckige Klammer zu gleich und dann aber ein Array, das mehr als zwei Werte hat, dann würden eben die ersten zwei da fließen dann da rein und der Rest, der wird dann verworfen.
Also es ist genauso, als würdest du schreiben, A gleich Array eckige Klammer 0, B gleich eckige Klammer 2.
Okay.
1, Entschuldigung.
1, ja.
Ja, okay, alles langweilig. Das Spannende daran ist, was die wenigsten wissen, ist, das geht mit allem, was iterierbar ist. Also mit allem, was in eine For-Off-Schleife reinpasst, kann man mit Array-Destructuring-Destruction, das hat also nichts mit Arrays zu tun. Also erste zwei Code-Punkte aus dem String rausholen, machst du eckige Klammer A, B, eckige Klammer zu, gleich und dann steht da dein String. Holst du die beiden Buchstaben raus. Erste paar Entries aus dem Map oder aus einer Set rausholen, gleiche Geschichte. Aus einer DOM-Token-List, aus einer Node-List, geht alles damit.
Ja, das ist schon geil. Genau, und dann kann man noch das, was man, glaube ich, eher, also häufiger nutzt, ist ja dieses Object-Destructuring, was da ja auch drunter fällt und wo man auch die Beispiele auf der Seite ein bisschen tiefer hat.
Genau, da hast du halt Schweifklammern statt eckige Klammern und da ist dann auch keine Magie bei, das funktioniert nur mit Objekten.
Ja.
Ja. Also mein liebster Fun-Fact, was das angeht, ist ja tatsächlich, dass man Object-Destructuring auch sehr gut auf Arrays anwenden kann. Also wenn du zum Beispiel sowas haben willst wie, ich brauche das erste Element und ich will die Länge haben, dann könntest du theoretisch das erste Element mit der eckige Klammer-Syntax rausholen und die Length, die ja eine Object-Property ist, eben mit Object-Destructuring. Aber kann man das nicht auch beides in einem machen? Ja, kannst du schon, weil Arrays haben ja bloß ihre Felder als numerische Properties. Also 1, 2, 3 sind ja bloß Objekt-Properties da drauf. Also kannst du schreiben, eckige Klammer, Length, Komma und dann 0. Hast aber das Problem, 0 ist ja kein gültiger Variablenname, aber im Destructuring, im Objekt-Destructuring, kannst du das Ding ja direkt in eine andere Variable stecken. Also dass du schreiben kannst, rauspicke ich das und ich steck's in jene mit einem Doppelpunkt dazwischen. Dass du also schreiben kannst, Schweifklammer und dann einfach irgendwie Length, dann kriegst du die Length da raus und dann nimmst du dir 0, das ist das erste Element, Doppelpunkt First, dann landet das in einer Variable namens First zusammen mit der Length. Das ist ganz nett eigentlich.
Ja, total. Das ist cool. Du hast ja irgendwann irgendeinen Blogpost auch geschrieben, da ging es um irgendwas mit Arrays, ich weiß nicht, ob das darum ging, irgendwie Arrays nachzubauen oder sowas. Und,
bestimmt.
Oder auch nicht. Ach nee, ich glaube, da ging es so, du hattest irgendwie so ein sehr elegantes Regex-Pattern-Matching und das hast du dann eben auch, da hast du dann auch eben ein Object-Destructuring drin gehabt.
Ah, ja, ja, genau. Ja, das ist ja tatsächlich da gar nicht mal so ungewöhnlich, dass man bei so Destructuring ja untersuchen muss, was genau ist da in meinem Array drin. Also ich meine, okay, bei regulären Ausdrücken sollte man das nicht haben, weil man ja Named-Capturing-Groups verwendet, hoffentlich, vielleicht. Aber wenn man das nicht am Start hat, dann ja, ist das da so mein primärer Anwendungsfall für genau diesen Trick.
Ja, Ach, das ist sogar ganz unten. Unpacking values from a regular expression match. Das haben die doch bei dir geklaut.
Schweinebären. Das kann gut sein. Ich sollte sie verklagen.
Ich denke auch. Du hast die Priya Art geliefert.
So, und sollen wir uns noch einer neuen Runde widmen?
Ja, ich guck mal hier auf die Zeit.
Ja, wir können
noch. Wir noch hier drehen.
Also einmal drei sozusagen.
Genau.
Alles klar. Zu Destructuring sind wir eigentlich durch, oder?
Ja, ist ja auch relativ langweilig und gut abgehangen mittlerweile.
Alles klar, wir verwenden das, glaube ich, alle ab und zu mal. Und der Zufallsgenerator gibt uns auch was anderes, eine andere Eigenschaft aus dem JavaScript-Umfeld, beziehungsweise eine Funktion, die wir sehr, sehr häufig wahrscheinlich alle mittlerweile verwenden. Es ist die tolle Ablösung des verhassten XHR-Requests. Es ist der Nachfolger, der wildly used on the client as well as on the server ist. Es ist die Fetch-Funktion der globalen Natur.
Mein lauwarmes Take ist, das ist ein würdiger Nachfolger zum XML-HTTP-Request, weil auch das Ding designtechnisch, glaube ich, gar nicht mal so der große Wurf ist.
Was?
Jo, ich hab's gesagt.
Also im Endeffekt ist es ja erstmal eine Funktion, du steckst irgendwie eine URL rein und sie wird halt asynchron abgefragt, ne? Und dann kannst du entweder einen Promise da drauf packen oder halt mit Async Await diese Funktion, also den Content erwarten. Und dann kommt wahrscheinlich deine Kritik zum Tragen. Ich nehme
an, die Kritik von Peter wird sein, dass das eine der ersten APIs ist, die mit den auf Promise-Basis gebaut wurde. Und die dann nachträglich dieses Abort-Signal da rein friemeln mussten, um Fetches auch abbrechen zu können, wenn sie in Flight sind.
Genau, weil ein Request abbrechen, nee, da brauchen die nicht. Komm, just ship it, da kümmern wir uns später drum, da kommt einfach ein Promise raus, da gibt's keine Abort-Methode oder irgendwas. Da muss man dann irgendwie so ein archaisches Konstrukt aus Abort-Signals bauen. Wirklich XML-HTTP-Request, nur halt einfacher zu schreiben. Das ist mein Urteil.
Ja, naja, es ist, ja, naja, genau.
Ja, was sagst du hier so? Ja, auch, ja, na gut. Hey, das ist wie, als hätte man in deinem Auto einfach die Bremsen weggelassen, weil, das machen wir dann später irgendwie. Oder du müsstest die Bremsen halt irgendwie bedienen, indem du, keine Ahnung, auf einem Touchscreen irgendwie eine Form malst oder irgendwie sowas mega Umständliches.
Ach, du das weißt, in Actionfilmen ist das auch immer so, dass die aus dem Flugzeug fallen und dann merken die, dass sie keinen Fallschirm haben und dann springt aber James Bond hinterher und holt dich ein und dann fängt er dich und macht seinen Fallschirm auf. Und so ist das mit Abort-Signal dann auch gewesen.
Ja.
Nur auf Spezifikationsebene.
So. Ja, also ganz, ganz, ganz großes Spezifikationstennis, ganz schlimm.
Ja, genau, aber generell ist es ja schon so, wenn man einfach einen GET-Request machen will oder so, dann ist Fetch ja schon sehr bequem.
Ja, bis du abbrechen willst, dann halt nicht mehr.
Ach, wer will denn schon abbrechen?
Ich meine ja nur XML-JP-Request, du kriegst ein Objekt raus, weißt du, da ist eine Methode drauf, die kannst du aufrufen, dann ist abgebrochen, das findet sogar der Hans gut, weil dann hast du eine Methode, die kannst du aufrufen, dann macht das eine Aktion, das ist richtig, ordentlich, sauber, schön, gut, ja.
Also ja nicht. Da hat das die Nase vorn. Wo es auch die Nase vorn hat, ist, wenn man dann doch mal aus irgendeinem Grund synchrone Requests machen will.
Ja, genau.
Wo man ja stimmt. Schöne Hacks machen kann.
Hacks. Also ich habe eine Firma hin und wieder als Kunden, die machen das einfach so per se.
Aus Prinzip.
Ja, genau, aus Prinzip.
Ja. Von mir aus auch das.
Aber die machen ja auch, die machen auch Soap, von daher ist, glaube ich, naja.
Es gibt auch diese Hacks, dass du quasi, wie ist denn das? Also du nutzt die im Prinzip, um zum Beispiel Partytown macht das so, die emulieren ein DOM im Webworker und damit synchrone API-Requests eben bedient werden können, wird ein synchroner XHR-Request gemacht und der wiederum, der wird dann von einem Service-Worker abgefangen und so weiter und so fort. Also es ist schon fiese Hackerei. Ich glaube, mittlerweile gibt's ja dann diese Atomics, mit denen man das umgehen kann. Muss ich mal raussuchen. Also es ist schon ein bisschen eklig, aber auch irgendwie cool.
Moment, was genau kann man damit umgehen?
Damit kann man Prozesse, glaube ich, anhalten, bis der Atomic wieder freigegeben ist. Also ist
ach so, ja, klar. Ja, klar, das geht.
Mhm. Genau, Partytown ist ja so eine Library, mit der kannst du Third-Party JavaScript, wie zum Beispiel Google Analytics oder so, in einem Worker laufen lassen, anstatt im Main-Thread. Das ist ja so ein bisschen die Idee davon.
Ja, da ist, glaube ich, Atomix echt der etwas weniger kriminelle Hack auf einer Skala, würde ich sagen.
Ja, guck mal hier, ich habe hier das, hab da sogar ein Making-of gefunden, wo man das nachlesen kann.
Okay, das ist sehr gut. Das werden wir auf jeden Fall definitiv sowas von verlinken. Ja, ansonsten ist in Fetch irgendwie zuletzt mal irgendwas Spannendes, Neues passiert, interessante Ergänzung irgendeiner Form.
Ich glaube schon, dass da immer noch mal ein bisschen was dazu kommt, aber so richtig im Kopf habe ich das nicht. Ja, also okay, hier Fetch Priority, genau das haben die da auch reingebastelt. Das kann man halt in XHR nicht reinpacken. Also diese Priority Hints, dass man die dann eben dem Fetch Request auch mitgeben kann.
Boah, auch so Infrastruktur, die einfach da ist, ne?
Ja. Genau. Aber auch Fetch wird uns das Leben im Hinblick auf Cores und Credentials mitsenden und Cores und Co. nicht erleichtern.
Nee. Und abbrechen halt auch nicht.
Doch, mit Abort-Signal. Das ist ja dann wie so eine Schnur, die, weißt du, die dann so jemand springt in den Abgrund und hat aber noch so eine kleine Leine oben befestigt und da kann man dann nochmal ihn dann wieder hochziehen dann.
Ich finde super, wie alle Vergleiche, die du ziehst, so Sachen sind, wo ich sagen würde, ja, okay, Tom Cruise macht das für seinen nächsten Film so als Stunt, weil er halt irgendwie nicht alle Tassen im Schrank hat. Aber wenn ich einfach so hier stinknormaler Webentwickler bin, würde ich vielleicht einfach meine Aufgabe erledigen wollen. Da wäre halt so eine schöne Methode, weißt du, die du aufrufst und dann passiert das, was du willst. Also auf dem Objekt, ne? Ich meine, Abort-Signal ist ja im Prinzip hier so, du bist jetzt ein anderes Objekt, du gehörst zu dem Ding und wenn ich bei dir da drauf drücke, muss dieses andere abgebrochen werden. Das ist halt schon ein bisschen Banane.
Ja. Auf jeden Fall. Gebe ich dir recht. Nun denn, ich würde sagen, es hilft nur eines. Irgendwer muss drücken und ich weiß gerade nicht, wer. Du, glaube ich.
Peter.
Oh, ich muss drücken. Okay, was ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, was jetzt kommt?
Irgendwas von SVG
also vielleicht? Also irgendwas aus der Manifestdatei, aber das habe ich rausblockiert schon. Das kam ja so oft am Anfang.
Okay, ja, dann einfach hier Frames, okay? Frames, okay. Frames.
Gibt auch wieder keine Seite dazu, herrlich.
Warum eigentlich nicht?
Ich habe als eigenes, warte mal, Popover-Target.
Genau, das ist das, worüber wir sprechen.
Genau, es hat einfach nicht seine eigene, sagen wir mal, Seite als Attribut, weil es ist ja bloß ein Content-Attribut, wo eine ID reingeht. Das ist ja nicht so krass.
Genau, aber es ist ein globales Attribut. Ich überlege gerade. Also es gehört zur Popover-API. Die macht ja das so eine Art ein nicht modal aufgeht, zumindest derzeit, bis die Anchor Positioning, bis das in CSS da ist und man dann vielleicht irgendwas auch tatsächlich wie ein Pop-up an einem Element befestigen kann. Aber Pop-over-Target, wenn es global ist, hieße das ja, man könnte aus jedem Element heraus einen Pop-over öffnen.
Mhm.
Und nicht nur von interaktiven Elementen aus. Das finde ich ja ein bisschen merkwürdig.
Heißt aber, dass das Target, also das, was man da reinschreibt, ist praktisch eine ID von irgendeinem anderen Element. Und genau. Das Element wird dann praktisch zum Popover, muss halt dann auch die Popover-Eigenschaft, also das Popover-Attribut bekommen, damit es dann entsprechend auch so funktioniert.
Genau. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Also es ist halt ein toller, deklarativer Ansatz, finde ich, den ich mir für Dialog-Elemente auch wünschen würde. Da haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen, dass es cool wäre. Genau, und es gibt ja, aktuell gibt es ja, oder arbeitet man ja an so einem eher generellen Ansatz, der, der diesem Pop-Over-Target entspricht. Und es gibt auch Pop-Over-Target-Action, und das ist die Invoker-API. Also dann würdest du halt quasi sagen, das eine ist der Invoker und das andere ist das Invokee, also das, was invoked wird. Und so wie du hier mit Pop-Over-Target gleich auf IDs verweist, kannst du das dann eben mit dieser Invoker-API machen. Aber die ist eben so ein bisschen generalistischer. Also die könnte dann sowas wie machen wie, keine Ahnung, Exclusive Accordions aufgehen lassen. Also alles, wo man States ändern kann, theoretisch soll damit steuerbar werden, sodass man immer das gleiche Attribut nehmen kann für alles.
Ja. Und wenn ich die Spezifikation richtig lese, ist es tatsächlich global, weil auch nicht interaktive Elemente können ja interaktiv gemacht werden, beziehungsweise man kann ja auch so Sachen wie Custom Elements bauen, die interaktiv sind. Und für die soll das halt auch zur Verfügung stehen.
Okay.
Und wieso? Das ist so ein OpenUI-Dings wieder. Ah. Ich habe gerade schon gegoogelt nach dem Invoker. Entschuldigung.
Nee, ich frage mich einfach nur, also warum kann man nicht Href verwenden? Also in der Vergangenheit haben wir doch für sowas immer href oder sowas verwendet, ne? Also es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten, sowas, so einen Aufruf zu machen. Also
aber das verlinkt ja tatsächlich dann auf ein anderes Dokument, beziehungsweise auf etwas in dem Dokument. Aber mit diesem Popover steuerst du ja sozusagen wirklich, indem du auf einen Button klickst, ob was anderes aufpoppt oder nicht aufpoppt, sichtbar wird oder nicht, ne? Das ist also schon so eine spukhafte Fernwirkung, die ja in der HTML so eher ungewöhnlich ist, dass du wirklich das hast, dass ein Element auf ein anderes verweist anhand seiner ID. Das hast du bei Labels und bei irgendwie so Form-Attributen, bei Inputs, die außerhalb ihres Form-Tags existieren. Aber sonst ist das ja wirklich was relativ Spezielles.
Genau, und da verwenden wir ja for, ne? Und dann kommt die ID.
Genau.
Die Frage ist, kann man da nicht was Generisches finden?
Ja, das Generische soll halt diese Invoker-API dann werden irgendwann, ja.
Ja, okay. Man braucht auch was Generisches, weil man will ja gegebenenfalls sowas auch in einer Form haben, was durch Shadow DOM durchgreifen kann. Und das geht mit diesem ID-Ansatz ja nicht so wirklich gut. Und das ist schon ein ziemliches Problem, gerade für so den ganzen Barrierefreiheitskrempel irgendwie so labeled by und so, ist halt relativ schwierig, wenn man da diesen riesig hohen NATO-Draht-Zaun Shadow DOM hat. Und da wäre halt eine JavaScript-API, die nicht irgendwie einfach nur so String-basiert ist, wie in der Steinzeit, schon ganz gut.
Genau, und da hilft uns die Invoker-API nicht dafür.
Nee, aber sagen wir mal so, der Ansatz, ne? Also gerade für so dieses Area-Labeled-By, da gibt es ja, meine Güte, wie heißt denn das? Accessibility Object Model. AOM ist was anderes. Accessibility Object Model, da. Das ist noch nicht mal eine Spezifikation, ist im Moment bloß ein Explainer, aber das enthält im Prinzip die Barrierefreiheits-APIs für genau diesen Shadow DOM Use Case. Und das ist alles nur Papier, das gibt's, glaube ich, noch in keinem Browser, in keiner Form, aber wäre halt eben nötig, um die Dinger irgendwie brauchbar zu machen.
Mhm. Ja. Aber Popover API ist auf jeden Fall eine schöne Neuerung in der Webplattform. Und auch mittlerweile Baseline, also in allen aktuellen Browsern verfügbar.
Also ja. In
aktuellen Versionen.
Die Frage ist halt, und da bin ich bei der Diskussion, die Shep, du warst ja, glaube ich, auch dabei, als der Hans-Christian Otto am Start war, wo wir so über diese Framework-Membranen gesprochen haben, durch die man die Welt wahrnimmt.
Ja.
Ich bin halt gespannt, ob sich zeigen wird, dass das wirklich irgendwer benutzt am Ende. Oder ob das alles in 7 React-Layers eingetütet wird und dadurch am Ende im Prinzip von nicht vorhanden sein nicht unterscheidbar ist.
Mhm. Ja, genau. Ich glaube, mit dem Hans-Christian Otto hatten wir auch tatsächlich über die Popover-API gesprochen. Am Ende, ja, wenn die Frameworks benutzen, die wiederum diese Webplattform-Features benutzen, ist das ja wahrscheinlich auch okay.
Es ist okay, es ändert halt nur nichts, ne? Also wie gesagt, dann gibt keinen wahrnehmbaren Unterschied zwischen diesem Feature, dieses Feature ist da und dieses Feature ist nicht da. Mhm. Das ist ja alles, was ich sage. Es ist nicht schlecht oder so, aber ändert halt nichts.
Ja, also wahrnehmbar eher im Sinne von, keine Ahnung, weniger JavaScript muss geschippt werden. Und vielleicht haben die Clients dafür bessere Ausprägungen, wie die das eben dann rendern auf Mobile, auf Desktop und so, weil das einfach besser optimiert ist oder so.
Letzteres kann ich glauben. Ersteres nicht so sehr, weniger JavaScript, weil die Alternative wäre ja irgendwie Display toggeln. Das ist jetzt auch nicht so aufwendig. Mhm. Ja, mit halt ein bisschen Glue-Code drumherum. Aber trotzdem, das macht ja keinen Unterschied.
Ja.
Würde ich behaupten. Ich bin da immer so ein bisschen so, was so Sachen angeht, also irgendwie so, ja, ich finde die gut, weil ich weiß, ich werde die benutzen, also plain HTML. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich irgendwie Impact auf die große, weite Welt hat. Ich bin skeptisch.
Mal sehen. Ich würde sagen, ich drücke noch mal ein letztes Mal den Knopf, oder?
Drücke, genau. Drücke ganz feste.
Okay.
Okay, jetzt, das ist was, da haben wir wahrscheinlich alle gar keinen Plan von. Web-API XR-Pose, also irgendwas mit hier 3D oder Augmented Reality-Krempel.
So, das wäre doch mal eine spannende Sendung, darüber mal sich belehren zu lassen, wie das eigentlich läuft. So, wer jetzt also noch nicht abgeschaltet hat und vielleicht von diesem Thema super Ahnung hat und sich jetzt denkt, oh, jetzt wird spannend, jetzt habe ich voll Bock und jetzt mal schauen, was sie erzählen. Sind sie wieder blank? Ihr könnt das ändern. Kommt doch mal vorbei und erklärt uns was darüber. Das wäre auf jeden Fall mal spannend.
Gerne, ja.
Ja, und bis dahin, glaube ich, Shep, müssen wir das einfach nochmal wiederholen und hier diesen Fehlschuss in Anführungsstrichen für uns jetzt in dem Kontext einfach nochmal ausführen.
Ich griff ins Klo hier.
Einen letzten müssen wir noch.
Okay, schnallt euch an, es wird krass.
Yes!
Jawohl, Peter, das ist doch für dich genau das Richtige.
Hast du mich gerade alt genannt?
Element?
Craigset. War vorhin deine eigene, sage ich mal, Darstellung der Dinge.
Ja, ja.
Genau, Frameset ist doch, glaube ich, jetzt dieses ganz neue Ding für Micro-Frontends, oder?
Wenn du das in eine RAID-Komponente kleidest und du nennst das irgendwie Multiview, hast du nicht gesehen, dann ist das der neue heiße Scheiß. Ganz ehrlich, also wenn man einfach nur mal irgendwen trollen möchte, dann muss man wirklich irgendwie einfach ein React-Projekt aufmachen, sagen, ich entwickle hier neue UI-Library, guck mal her, ich habe ein neues Element erschaffen, das heißt Font und dann gibt's da noch ein neues, das heißt Center. Und dann mal gucken, wie viele Leute das ernst nehmen.
Naja, es sind halt Design-Tokens, so kennen wir das doch, oder?
Ja, 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 es ist halt nur wichtig, dass du sie wirklich exakt so modellierst wie seinerzeit Netscape. Mhm. Und dass du zu keinem Zeitpunkt erkennen lässt, dass du das weißt, dass du das tust. Okay, nee, aber hier ernsthaft Framesets. Wir müssen jetzt mal wirklich gucken, wer von uns hier hat zuletzt ein Frameset gemacht? Wer ist der letztmalige Frameset-Nutzer unter uns? Habt ihr irgendeine Idee?
Wer erinnert sich noch, wann man das zuletzt benutzt hat? Also,
aber kannst du es vielleicht ausschließen?
Ich fand die ja schon gut damals. Ich fand die ja schon super. Und das Einzige, was ja an denen genervt hat, war, dass die URL oben sozusagen nicht wiedergespiegelt hat, den Zustand der Frames in dem Frameset. Also das war ja, das finde ich, war ja der größte Drawback. Aber sonst war es damals, also als ich noch zu blöd war für PHP oder irgendeinen anderen Krempel und ich keine Lust hatte, irgendwie Menüs in jeder HTML-Seite zu bauen, war es ja mega. Ein Frame fürs Menü und das andere Frame für vielleicht den Header. Ein Frame für den Footer und ein für den Content. Und Mobile gab es ja nicht. Und dann hat man immer schön alles verlinkt mit Target Content Frameset oder Frame. Und dann hat bei jedem Klick auf der Seite hat sich eben nur da das geändert.
Ja. Lost Technology. Das können wir heutzutage nicht mehr.
Schade.
Ja, aber ich meine, es ist krass, dass es das tatsächlich gibt. Also ich meine, ne, du machst irgendwie TikTok und dann kommen die Verschwörungstheoretiker, die dir sagen, heutzutage wäre es unmöglich, die Pyramiden zu bauen. Wo die Wahrheit einfach nur ist, dass niemand Bock hat, eine Pyramide zu bauen. Aber man könnte, wenn man wollte. Wohingegen so eine Developer-Experience zu erzeugen, wie du sie gerade beschrieben hast, Shep, das geht halt nicht. Jedenfalls nicht, wenn du die nicht zum Vollobst machen möchtest.
Ja, also Das Schöne ist ja, es funktioniert in jedem Browser. Also wenn man sich genötigt fühlt, so etwas mal zu bauen, es funktioniert auch mobile. Und das wäre doch mal interessant zu sehen. Da machst du einfach einen Mobile-Erkenner, also hier serverseitige Erkennung und leitest halt auf deine Mobile-Seite um. Und da hast du halt ein anderes Frameset, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich genauso. Aber ich
frage mich gerade, ob man das vielleicht sogar mit Grid layouten könnte. Das müsste man mal ausprobieren.
Aber dann hast du ja die ganzen anderen tollen Vorteile nicht, die das Frameset dir bietet. Nämlich
Er würde schon noch Frames benutzen, aber er würde als Layout-Mechanismus nicht das Frame, die Attribute vom Frameset-Element verwenden.
Genau.
Spannend.
Eine extrem gute Idee. Auch das, Shep, herzlichen Glückwunsch. Diesen Gedanken hatte vor dir noch niemals jemand.
Ja, das sollten wir mal tun. So Bleeding Edge trifft Prähistorik.
Nee, wir machen Prähistorik. Wir machen einfach so einen Wettbewerb, wer kann irgendwie so eine gegebene Web-App implementieren und den Olsen Browser unterstützen. Wer runterkommt bis irgendwie zum Mosaik, der gewinnt.
Mhm. Ja, wobei da wird es mit Grid vielleicht dann da wieder ein bisschen schwieriger.
Ja.
Da müssen wir graceful degraden.
Ja.
Ja,
aber dafür kann man ja Frameset dann verwenden. Fand
das, ja, müssen wir mal ausprobieren.
Beziehungsweise Calls.
Und vielleicht kann man ja auch mit Clip Path oder so die Frames auch in eine andere Form bringen und so.
Oh, hey, vielleicht. Mir fällt gerade ein, dass ich Framesets reimplementiert habe. Merke ich gerade.
Okay.
Nee, pass auf, weil ich habe mir ja so eine Web-Component gebaut, HTML-Import. Die macht ja einfach unter der Haube ein Fetch-Request, natürlich. Und lädt einfach HTML vom Server, kleidet das in ein Document-Fragment und dumpt das dann so zwischen seine Tags, also so ein Custom-Element. Das ist ja ein iframe halb, weil es ja nicht isoliert ist, und ein Frame auch nicht, weil es halt nicht isoliert ist. Es wird ja tatsächlich in die Webseite einfach so reingedumpt, also mehr so eine Art kleinseitige Server-Side-Include, mehr oder minder. Aber eigentlich ist das ja die gleiche Idee. Ich meine, das, was man wirklich aus so Framesets und so Sachen mitnehmen kann, wenn man jetzt mal wirklich so in der Historie stochert von diesen ganzen Geschichten. Was man ja wirklich machen kann, ist, man kann sich davon ja wirklich inspirieren lassen und ernsthaft so Dinge machen, wie du sie gerade beschrieben hast, Chat. Ne? Was ist, wenn ich so diese Capabilities hernehme und ich kombiniere die mit was Modernem, wie so Grid-Layout? Das ist ja per se erstmal eine vernünftige Idee. Oder was, wenn das Gleiche wie bei meinem HTML-Import, aber ohne halt diese Isolierung durch wirklich Frames, ne? Also man kann das halt immer tatsächlich runterbrechen auf das, was ja tatsächlich so das theoretische Fundament ist von dem ganzen Webkrempel, also Hypermedia im weitesten Sinne, und sich einfach mal so angucken, was treiben die da eigentlich noch so, die da in den 60ern oder wann auch immer das war, das erstmals theoretisiert haben, und was kann man sich von denen noch so klauen? Ne? Das sind ja unter anderem auch so Dinge wie sowas wie Turbolinks, wo du ja einfach eine Webpage runterlädst, mit einem Link-Klick tatsächlich, und dann machst du da irgendwie Dom-Diffing oder Zeug. Dann fühlt sich's an wie eine Single-Page-Application, ohne dass sie das ist. Also finde ich gar nicht so schlecht, wenn man sich da mal in der Historie umtut. Aber ich erinnere mich jetzt auch nicht, wann ich zuletzt ein Frameset verwendet habe. Es muss extrem lange her sein.
Also ich kann erzählen, dass ich damals meine erste Website, wo es um mein Schlagzeug ging, und ich das gerne präsentieren wollte, auf jeden Fall auch mit Framesets gebaut habe. Und genau das gemacht habe, wie es eben skizziert wurde. Ein schöner Header, eine schöne Navigation, die auf jeder Seite gleich war, und dann ein paar Bilder.
Ja, ebenso, aber mit Frontpage habe ich das noch gemacht. Also nicht von Hand.
Ja.
Ja, ich war ja mit der Dreamweaver-Typ. So.
Cool, Dreamweaver auch sehr nice. Wie hieß nochmal das JavaScript-Framework, was die da drin hatten?
Hatten die da eins drin? Also
später auf jeden Fall.
Die haben immer diese JavaScript-Funktionen so für Rollover-Images, also wenn man mit der Maus drüber geht, dass die dann ausgetauscht wurden und so. Das war ja auch der heiße Scheiß. Das war immer MM für Makromedia und dann Unterstrich.
Ich dachte vielleicht, die hatten später noch mal sowas wie Scriptaculous oder so da eingebaut. Für noch mehr Effekte.
Nicht, dass ich wüsste.
Vielleicht verwechsel ich es auch einfach.
Genau. Das waren noch gute alte Zeiten.
Ja. So, Das heißt, nächstes Projekt, Framesets, steht nichts mehr im Wege, weil wir ja jetzt die ganzen neuen, den ganzen neuen heißen Scheiß auch verwenden können mit Framesets zusammen und auf einmal werden sie nützlich. Theoretisch, man kann das ja auch so machen, dass dann über einen history.push oder so, Push-State, dann auch die URL sich entsprechend anpasst. Da muss man nur noch eine kleine JavaScript-Funktion schreiben, die dann das entsprechende Frameset wieder reinlädt.
Ja.
Also ich glaube, es steht dem nichts im Wege, darüber auch eine tolle Single-Page-Application zu bauen.
Also ganz ehrlich, wenn das wirklich funktioniert, dann kannst du auch völlig problemlos das, deine Navigationsleiste in einem Hamburger-Menü verschwinden lassen.
Mhm. So, mit, du meinst jetzt, wenn hier Grid funktioniert?
Ja, genau. Wenn Grid oder generell alles sonstige funktioniert, dann kannst du hingehen und kannst dieses Hamburger-Menü hier einfach über die Popover-API steuern, wenn du auch magst.
Ja, okay. Ideen sind da.
Ideen sind da. Ich glaube, es werden alle sich in die Arbeit stürzen. Wie soll man das nennen? Sinnlos ist vielleicht nicht der treffende Begriff, aber
vielleicht
experimentellen Raum.
Es ist nicht sinnlos. Es ist wirklich, was du beschrieben hast, Shep, hat einen Wert, wenn man einfach aus HTML sich was zusammenstückeln kann, ohne, du hast gesagt, du warst zu doof für PHP. Aber ich meine, vielleicht bist du ja nicht doof, sondern vielleicht hast du einfach keinen Server. Vielleicht ist ja deine Idee wirklich, ich will da irgendwie meine Anwendung jemandem geben, als Haufen HTML-Dateien auf einem USB-Stick. So,
ja, das halte ich hätte auch Server-Side Includes nehmen können, aber auch da auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Ja, das brauchst einen Server. Wie wäre es, wenn das einfach alles so ginge mit so Webseiten Vanilla?
Ja, das wäre gut.
Ja, also ich meine, ja.
Die Idee, die ich noch zum Besten geben wollte, ist, wir können ja einen Wettbewerb ausrufen, zum Beispiel für jede Folge Glücksrad. Man muss dann immer so, all das, was wir jetzt genannt haben, darf man nutzen und damit die geilste Experience bauen. Ihr erinnert euch vielleicht, früher gab es dieses CSS-Tricks, was dann auch von dem Chris Collier, der dann irgendwie einmal im Jahr so einen CSS-Wettbewerb gemacht hat. Genau, und man hat halt einfach Unmengen an Zeit da reingeballert, am besten diese Experience zu bauen, die er da in irgendeinem Screenshot vorgegeben hatte oder wie auch immer. Ja, und die Leute haben ja auch die Zeit investiert. Also warum nicht auch mal für sowas, ne? Auch mal einen Working Draft Glücksrad-Wettbewerb. Und die beste Einreichung kriegt dann irgendwas.
Ja.
Zum Beispiel die neueste Folge schon einen Tag früher oder...
Okay, das heißt also Break Inside, Paint Order, On Unload, auch wenn der Back-Forward-Cache dabei kaputt geht, MIDI Access, also mit Keyboard dran, Location, das heißt also, wir können nicht History Push machen, das muss dann schon Location.replace oder sowas sein. Destructuring dürft ihr benutzen, Fetch API Popover Target und wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch XR Post da reinbauen, auch wenn ich nicht weiß, wofür es ist.
Ja, und das Frameset nicht zu vergessen, ne? Ja, also wenn das alles drin ist und je weniger andere Sachen man verwendet, desto mehr Punkte. Und je mehr man halt von dem, was wir genannt haben, verwendet, desto mehr Punkte. Und die coolste Experience, je cooler die Experience, desto mehr Punkte. Abzug gibt's nur für was genau? Überlegen
ich
weiß wir uns
nicht,
noch.
Aber mein innerer Rules-Lawyer geht schon drauf los und überlegt sich, wie man das alles uminterpretieren kann, damit ich das irgendwie dann trotzdem mit React und Angular bauen kann gleichzeitig.
Du kannst ja ein eigenes JavaScript-Framework schreiben, was genau das hier verwendet, ja, und dann sieht das so aus, als würde man das nutzen, was wir jetzt vorgegeben haben. Aber eigentlich nutzt man was ganz anderes, weil es halt irgendwie halt umgedichtet wurde. Aber ey, wenn jemand sich meldet und hat was gebaut, wir freuen uns natürlich und es gibt auf jeden Fall einen Shoutout, aber einen Wettbewerb vielleicht erst dann in der nächsten Runde.
Ja, aber ich fände es einen sehr guten Move, irgendwie React Router zu klonen oder sowas und dann Pull Request zu machen, wo man das einfach alles durch Frames ersetzt hat, was die machen. Das fände ich schon gut.
Okay, wir warten.
Genau.
Und zwar mindestens bis zur nächsten Sendung, weil ich würde sagen, wir sind hier auch an einem Dead End angekommen. Natürlich einem positiven.
Ja, genau, wir sind bei Framesets angekommen. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt.
Genau. Aber nächste Woche treffen wir uns natürlich wieder hier, finden wir uns ein und werden mit dem John Uhlmann über Farbräume sprechen.
Oha, das ist super.
Ja, ehrlich.
Das ist ein sehr gutes Thema.
Das ist extrem gut. Vor allen Dingen muss ich erstmal ordentlich verklickert haben und ich habe eine ganze Batterie von fiesen Fragen.
Ja, ich bei mir, also es hat auch sehr, sehr lange vom, ich habe zum ersten Mal darüber gehört, bis ich habe es wirklich gerafft, zumindest bin ich der Meinung, dass ich es gerafft habe, es hat sehr lange gedauert. Also ich sag mal so, also so 3 Jahre oder so.
Hast du es denn schon in deinen Alltag integrieren können?
Nee, habe ich nicht.
Das ist nämlich das größte Ding. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich das irgendwem erkläre, ich meine, man kann es ja relativ eindeutig demonstrieren. So, oder man kann es ja den Leuten auch vorrechnen, wenn sie es wollen. Aber dann kommen halt so Fragen wie, okay, wie kriege ich das meinen Kollegen beigebogen? Kann das irgendwie die alte Photoshop-Version von vor 50 Jahren, die meine Kollegen benutzen, irgendwie so, daran hakt es halt.
Ja, und auch im Grunde hakt es ja auch bei jedem Vortrag, den man sich anguckt zu dem Thema, daran, dass der verdammte Beamer, der über den diese Slides gezeigt werden, eben keinen erweiterten Farbraum unterstützt und man halt so, hä, was ist da jetzt anders als sonst?
Ja gut, aber den erweiterten Farbraum nicht, aber zumindest die cleverere geometrische Konstruktion kannst du ja an so einem Gradient schon demonstrieren.
An einem Gradient geht das, ja.
Ja.
Aber
wollen nicht alles verraten.
Vielleicht. Wollen wir nächste Woche vielleicht machen.
Hebt ihr euch noch ein bisschen Fleisch auf für die nächste Sendung?
Genau.
Peter, und du bist dann dabei.
Ich höre das schon raus.
Ich bin dabei. Mit.
Cool.
Dann. Herrlich.
Sagen wir auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören.
Jawohl.
Wenn ihr Anmerkungen, Know-how oder Fragen habt, bitte gerne in unsere Richtung. Ihr findet uns auf Twitter, auf Mastodon und natürlich am liebsten auf Slack unter community.draft. Nee, draft.community, so. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Thema Farbräume.
Das machen wir. Alright. Bis bald, auf Wiedersehen.
Bis dann.
Tschüss. Tschüssi.
Tschüss.